Papa, woran erinnerst du dich, wenn du an das 2:2 von Sturm Graz gegen Galatasaray Istanbul denkst?
Nicht nur an den einen Punkt, den wir geholt haben, sondern vor allem an die verrückten Zuseher, die ich in meinem Leben nie wieder erleben durfte, wie dort im Stadion von Galatasaray.
Robert Seger Senior und Robert Seger Junior in Erinnerungen eines Norwegerpullis.
Grüß Gott und herzlich willkommen
bei der schon 5. Episode unseres Podcasts Erinnerungen eines Norwegerpullis. Wir sind
Robert Seger Senior
und Robert Seger Junior, der Sohn, und wir erinnern uns hier alle 14 Tage gemeinsam an spannende, lustige, wilde, aufregende, denkwürdige Sportereignisse aus Österreich der letzten 60 Jahre und immer mit einer ganz besonderen Verbindung, dass du, lieber Papa, all diese Sportereignisse nicht nur als Augenzeuge miterlebt hast, sondern sie auch für uns kommentiert hast und wir dann zu Hause mitfiebern durften. Wir sind auch auf Instagram auf norwegerpulli.at. Wir haben eine Webseite norwegerpulli.at. Unter podcast@norwegerpulli.at könnt ihr uns auch E-Mails schreiben. Wir freuen uns über Feedback, über Wünsche. Wenn ihr euch ein ganz besonderes Sportereignis wünscht, dann schreibt uns gerne bitte. So, und wir sind jetzt angekommen bei einer ganz besonderen Liebesbeziehung. Wir sind angekommen beim Fußball, aber nicht Nationalteam, sondern Vereinssport. Wir sind angekommen bei Sturm Graz, denn erstens, bist du Grazer? Das ist eine deiner großen sportlichen Leidenschaften. Sturm, du hast immer in Graz gelebt, lebst auch heute noch in Graz und bist immer noch leidenschaftlicher Sturmfan. Und jetzt stellt sich natürlich so als erstes schon ein bisschen die Frage, wie kam es zu dieser Sturmliebe? Warum bist du Sturmfan geworden überhaupt?
Ja, das ist eine ganz kuriose Geschichte. Als Bub wollte ich endlich einmal zum Fußball gehen. Mein Vater hat dafür nichts übrig gehabt und vielleicht habe ich dann einmal eine gute Note oder was heimgebracht. Jedenfalls habe ich ihn endlich überreden können. Ich war da schon knapp 15 und er sagt, okay, wir gehen am Wochenende zum Fußball. An diesem Wochenende hat Sturm gespielt und nicht der GAK, denn die beiden waren damals ja beide in der höchsten Spielklasse. Und ich ging zu Sturm und verliebte mich in die Grum und verliebte mich in den Fußball, den ich vorher eigentlich gar nicht so gut gekannt habe. Ich habe auch selten früher Fußball gespielt. Und es war dann ein Erlebnis, bei dem ich in der Folge jede Woche zum Fußball gegangen bin. 5 Schilling hat damals die Kinderkarte gekostet, werde ich nie vergessen. Ich habe genügend Taschengeld bekommen. Ich bin eine Woche gegangen zu Sturm, in der Hoffnung, Sturm gewinnt. Und bitte nicht böse seine Roten, eine Woche zum GAK, dass der GAK verliert.
Ja, kann man sich, man kann sich weder die Preise heute vorstellen, noch weiß man, dass da den Sturmplatz, die berühmte Gruben, auch das müssen wir vielleicht einmal in einer eigenen Episode besprechen. Heute geht es um eine dieser Glanzzeiten von Sturm Graz, von der es ja gar nicht so viele gegeben hat, aber es gibt so eine ganz besondere Ära von Sturm. Und wir reisen heute zurück zum 7. November 2000. Wir sind in der Champions League. Es ist das dritte Mal, dass Sturm in Serie sich für die Champions League qualifiziert hat. Und Sturm hat vor diesem entscheidenden letzten Gruppenspiel die Chance, etwas Historisches zu schaffen, nämlich den Gruppensieg in einer Champions League-Phase. Wir stellen euch auch wieder einen Link zur Verfügung, da könnt ihr selber noch einmal reinhören, wie sich das damals angehört hat. Und um diesen Gruppensieg ging es in Istanbul gegen Galatasaray Istanbul. Und das war nicht irgendeine Mannschaft, sondern das war der regierende UEFA-Cup-Sieger und berühmt, berüchtigt für ein Stadion, fanatische Fans, ein Hexenkessel. Nimm uns bitte noch einmal mit hier in diesen November in Istanbul. Was war das für eine Atmosphäre? Wie war der Spielverlauf? Wie hast du das damals erlebt?
Ich habe es genauso erlebt, wie man es mir erzählt hat, was dort sich abspielen wird. Und so war es auch. Geht ja früh hin, damit ihr überhaupt noch ins Stadion hineinkommt. Und ich war gut eine Stunde vor Spielbeginn bereits auf der Tribüne, auf meinem Kommentatorplatz. Und es sind immer mehr Zuseher gekommen. Und die Begeisterung der Fans war unvorstellbar. Wir haben auch hier, wenn Spiele in Graz oder in Wien oder wo stattfinden, auch viel Begeisterung erlebt. Aber es ist eine andere Form der Begeisterung da bei den Türken gewesen. Und es war unglaublich. Und je näher das Spiel dann gekommen ist, desto wilder sind sie geworden, desto größer war es dann an den Tribünen und du hast dein eigenes Wort fast nicht mehr verstehen können. Und dann habe ich eben das Glück gehabt, dieses Spiel nicht nur übertragen zu dürfen, sondern komplett zu übertragen. Und hab dann, also wie gesagt, mit einem Kopfhörer und möglichst nah am Mikrofon und rundherum sind lauter Türken gesessen, da war nicht viel Platz für die anderen, aber es war so, dass das Spiel deshalb interessant war, denn es gab diesmal ein Spiel, bei dem grundsätzlich zunächst einmal Sturm gewinnen wollte und Galatasaray auch gewinnen wollte. Aber rechnerisch hat sich herausgestellt, wenn beide unentschieden spielen, dann steigen beide auf in die nächste Runde. Und nachdem 45 Minuten das Spiel gelaufen ist und Galatasaray die bessere Mannschaft war in ihrem Heimspiel und immer vorne war und in Führung geht, Sturm aber den Ausgleich geschaffen hat. In der zweiten Hälfte schafft es wieder Galatasaray, um in Führung zu gehen und da hat man dann innerlich schon, meine Güte, und wenn wir jetzt doch noch gegen die verlieren, dann fliegen wir noch raus aus dem Ganzen. Aber es war nicht so. Irgendwie war dann so ein Abkommen, was ich nie in meinem Leben bei diesen vielen, vielen hunderten Spielen, die ich erlebt habe, je wieder gesehen habe, dass plötzlich so etwa nachdem Sturm noch einmal den Ausgleich geschaffen hat, in den letzten 10 Minuten hat das Spiel aufgehört. Da wurde nicht mehr gespielt, da wurde der Ball hin und her geschoben. Man hat das Gefühl gehabt, beide sind zufrieden mit dem Unentschieden, denn beide steigen auf und jeder wusste, wenn wir jetzt noch ein Plätzchen machen und der andere gewinnt, dann scheiden wir aus. Also es war für mich das unglaublichste Spiel, das ich je erleben durfte.
Ja, weil ich habe das selber auch gesehen, unglaubliches Spiel. Es war ja auch so, glaube ich, dass durch die laute Atmosphäre und durch die Fans hat dieses Spiel auch etwas später begonnen und deshalb hat es länger gedauert und das Parallelspiel war schon aus und damit war klar, das Unentschieden reicht beiden fürs Aufsteigen. Damit waren auch die türkischen Fans zufrieden, damit waren die Sturm sowieso zufrieden und deshalb hat man ganz am Schluss dann eigentlich sich schon, beide haben sie dann feiern lassen im Stadion. Du hast es schon gesagt, Galatasaray ging in Führung, Sturm hat ausgeglichen durch Sergej Juran damals, den leider dann relativ bald danach verletzt und dann eigentlich nie wieder gespielt hat, ein ganz großer Fußballer und noch einmal geht Istanbul in Führung und dann durch ein erzwungenes Eigentor damals noch das 2:2, ich glaube Prilasnik oder so hatte da noch den Fuß dran. Kannst du dich noch so ein bisschen auch an die Aufstellung eigentlich erinnern?
An die kann ich mich gut erinnern, selbstverständlich. Schickgruber war der Tormann damals, dann gab es hinten den Prilasnik, Popovic war ein ganz starker Neukirchner, dann waren Schupp und Schopp, Mamedov, Korzos, ein Ungar, Strafner, Flörkin, ja, Reinmeier, Minawand, Kocian, Juran und vor allem der Ivo, Vastić.
Vastić war da wieder fit, war dabei, natürlich war ein ganz tolles Spiel. Und vielleicht kann man auch jetzt über ein Kuriosum eigentlich sprechen. Dass Sturm hier den Gruppensieg geschafft hat, ist ja deshalb vor allem so kurios, weil sie in den anderen beiden Auswärtsspielen jeweils...
Ja, im Auswärtsspiel, das ist mir immer schwer gefallen, das zu sagen, wie es ausgegangen ist. 0:5 und noch einmal 0:5 gegen die Glasgow Rangers und gegen Monaco.
Ja, genau, Greis Monaco, ja.
Ist ja eine unglaubliche Serie gewesen. Sturm hat 7:0 Tore gewonnen, die Heimspiele. Alle drei gewonnen, ohne Gegentor. Und auswärts 2:12. 2:0 Schlappen und 2:2, das letztlich dann entscheidende Spiel, um Gruppensieger zu werden. Es war das kurioseste Spiel, das ich je erlebt habe. Es hat auch wahrscheinlich nie mehr vorher oder nachher eine Mannschaft gegeben, die Gruppensieger wurde und 2 Spiele 0-5 verloren.
So ist es. Ja, ein unglaubliches Jahr, unglaubliche Saison, auch diese Saison 2001. Wir haben es schon kurz erzählt, Sturm war in einer Gruppe mit Rangers, mit den AS Monaco und mit Galatasaray. Und eigentlich war es ja unglaublich damals noch, dass ein Österreicher überhaupt in so einer Gruppe überhaupt mitspielen konnte. Und bei den Auswärtsspielen hast du gedacht, nun kannst du eh nicht. Allein die Qualifikation, ich glaube, das ist sogar noch einmal eine eigene Episode wert. Das war gegen Feyenoord Rotterdam. Verletzt damals Ivica Vastic, konnte nicht mitspielen und ganz knapp auch ein unglaublich spannendes Spiel. Jetzt, wenn du dich heute zurückerinnerst an diese ganze Champions League-Saison 2021, wie hast du das erlebt? War das je denkbar, dass eine Mannschaft wie Sturm aus einer, muss man trotzdem sagen, aus einer Provinzstadt im europäischen Spitzenfußball mithalten kann? Was ist da so in Erinnerung geblieben von der Saison?
Ja, von der Saison ist mir alles in Erinnerung geblieben, denn die werde ich nie vergessen in meinem Leben. Das war für mich, was Sturm betrifft, international gesehen das größte Erlebnis, das ich haben durfte, und bei allen Spielen dabei sein zu dürfen, war für mich etwas ganz Besonderes. Es war ja schon allein ein Wunder, dass du in Holland gewonnen hast. Allein dort zu gewinnen war zu der Zeit ja fast nicht möglich. Also ich meine, das war ja unglaublich, dort zu gewinnen. Und dann diese schweren Gegner. Und hier Gruppensieger zu werden, es ist heute noch für mich fast wie ein Traum, der da aufgegangen ist. Etwas, was es wahrscheinlich so schnell nicht wieder geben wird, muss man fairerweise sagen. Und dann 2x05 zu verlieren, das ist ja auch etwas, das ist ein einmaliger Rekord. Es hat noch nie einen Gruppensieger gegeben, der Gruppensieger wurde und 2x05 verloren
genau.
hat.
Genau, ja,
ey. Auch das ist etwas Kurioses. Aber es hat gereicht. Und zu Hause war Sturm eine Macht, das muss man offen und ehrlich sagen. Und wir haben genauso Fans gehabt wie die Türken. Vielleicht nicht so fanatisch, aber begeisterungsfähig waren sie mindestens so wie die türkischen Fans dann im letzten Spiel.
Das stimmt, war ja immer eine unglaubliche Atmosphäre. Ich glaube, ich war auch nicht in allen drei, aber zumindest in zwei auch live im Stadion. Und damals war ja dann das Kuriose, das war ja eine dieser Champions League-Saisonen, wo es dann eine zweite Gruppenphase gegeben hat. Also man ist dann nicht weitergekommen in eine K.O.-Phase, die vielleicht für Sturm besser gewesen wäre. Sondern man kam in eine zweite Gruppenphase mit noch stärkeren Gegnern. Ich glaube, man gegen Manchester United war da in der Gruppe und so. Da war es dann vorbei. Da hat man zwar auch noch zweimal gewonnen gegen Athen, aber dann war es im Grunde vorbei. Und damit ging auch diese große Ära im UEFA Cup in der Champions League für Sturm dann vorbei.
Und man muss eigentlich auch eines zu diesen Spielen sagen, deswegen wird man die auch nie vergessen, denn der Trainer, den wir damals gehabt haben, Ivica Osim, war einer, der das Gefühl gehabt hat, wie man eine Mannschaft, die vielleicht gar nicht so stark ist international, in entscheidenden Spielen zu einer Stärke in die Höhe bringt, um auch gegen stärkere Gegner bestehen zu können. Und das ist das, was ich dem Osim wirklich nie vergessen werde. Denn er war eigentlich verantwortlich, diese Mannschaft zu einer Spitzenmannschaft zumindest für eine gewisse Zeit zu machen.
Ganz tolle Überleitung jetzt auch gelungen, denn genau darüber wollten wir jetzt auch reden, über diese legendäre Ära mit dem launig polternden Präsidenten Hannes Kartnig. Auch der ist natürlich unvergesslich, nicht nur in Graz, sondern überhaupt, glaube ich, in der Fußballszene. Und auf der anderen Seite den ja schweigsamen, ein bisschen krantig wirkenden, fast mystischen Trainer Ivica Osim, der so an seiner Haltestange da immer stand und irgendwie leicht mürrisch wirkte, der ja im Grunde muss man ja sagen, aufgrund der Wirren des Jugoslawienkrieges überhaupt erst bei Sturm gelandet ist, ein wirklicher Star-Trainer auch war. Mit beiden würde mich interessieren. Hattest du mit beiden Kontakt? Was waren denn das für Menschen? Ich meine, sowohl der Hannes als auch der Ivica Osim, hat man mit denen sich auch normal unterhalten können? Wie waren denn die so als Typen?
Total unterschiedlich einmal, um das zu sagen. Der Hannes Kartnig war wie ein Haverer, war wie ein Freund, mit dem war man per Du, mit dem war man gut und wenn die Erfolge da waren, dann war er auch gut aufgelegt und wenn schlecht waren, dann war er zwider und grantig, aber im Grunde war er ein toller Bursch. Osim war ein Sir. Er war als Trainer ein Sir und er war auch als Mensch ein Sir. Du hattest zu Ossim nie einen so direkten Kontakt wie zum Beispiel zu Kantik oder sonst anderen. Aber er hat dich respektiert, weil der Ossim, und das weiß ich, weil er es dann später mal erzählt hat, er hat sich alle die Spiele angehört, die wir übertragen haben. Und er hat genau zugehört, was machst du, was sagst du über den Trainer, warum hat er das und das gemacht. Und irgendwie habe ich das Glück gehabt oder das Gefühl gehabt, das Richtige zu sagen. Daher haben wir eigentlich ein persönlich sehr schönes Verhältnis gehabt, ohne dass wir verhabert oder befreundet waren. Aber respektvolle Begegnungen hat es immer gegeben.
Was glaubst du, hat ausgemacht, dass gerade der Ivic Ossim so ein toller Trainer war? Warum hat der es geschafft, sowas aus der Mannschaft herauszuholen?
Weil es ihm gelungen ist, den Respekt der Spieler zu gewinnen. Das größte Problem ist ja heute oft bei Mannschaften gewesen, dass die Spieler unruhig werden, wenn was nicht in Ordnung ist und dann eigentlich schon gegen den Trainer losgehen. Das gab's in der Zeit nicht. Die Respektperson war der Trainer. Und die Spieler haben diesen Menschen respektiert und sie haben ihn zu Recht respektiert, denn sie haben unter Ossim etwas erreicht, was einmalig war. Alle, die wir da aufgezählt haben, können heute noch dankbar sein, dass ihnen etwas möglich war, dass sie anderswo bei anderen Club, wenn sie wo gespielt hätten, nie erreicht hätten.
Das ist so Ossim sicherlich eine der bemerkenswertesten Figuren im internationalen Fußball, der, glaube ich, auch ausschließlich für den Fußball gelebt hat. Er hat sich, glaube ich, nicht nur die Übertragungen angehört, die du, sondern er hat sich, glaube ich, 12 Stunden am Tag mit Fußball beschäftigt, bis ganz am Schluss.
Und eines muss man an der Stelle auch sagen, Sturm hat ein Glück gehabt, in der damaligen Zeit einen wie Ossim überhaupt zu kriegen. Denn in der heutigen Zeit wäre so ein Trainer irgendwo bei Real Madrid oder bei Inter Mailand oder in England bei einem Spitzenklub sicher nicht mehr bei Sturm Graz.
Ja, das war ein Glücksfall der damaligen Zeit. Und man sieht ja heute auch an Salzburg und an anderen, wie schwierig es heute geworden ist, im internationalen Fußball wirklich nach vorne mitzuspielen, auch wenn du viel Geld hast. Damals ging es zumindest in einem ganz kleinen, kurzen Zeitfenster so, dass du sagst, ich spiele mit den ganz Großen kurz mit, auch wenn man nie sozusagen bis ins Finale oder so gekommen ist, aber immer ein Gruppensieg, Champions League, war schon für damalige Zeit einmalig.
Und die Gage, das muss man auch offen sagen, die Ossim damals begonnen hat, die war bei Gott keine Millionensumme, sondern es war ein ordentlicher Gehalt, aber er hätte anderswo mit dem, was er geschafft hat, ein Vielfaches verdienen können. Aber Ossim war so ein Mensch. Er hat dann ein Herz gehabt für diese Mannschaft, ein Herz auch für den umstrittenen Präsidenten, mit dem er immer kleine Gefechte gehabt hat, aber in Wirklichkeit hat er einen Arm mögen, das muss man oft sagen. Und deswegen ist es auch eine besondere Sache gewesen, Ossim bei Sturm zu haben, ist etwas, was der SK Sturm ein Leben lang nie vergessen darf.
Jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Frage. Wie ist es eigentlich, wenn man Sportreporter ist und ja doch für nicht für sich selber nur überträgt, sondern in Wahrheit für eine große Zahl von Menschen, die da draußen zuhören, wenn man seine eigene Mannschaft kommentiert? Wie parteiisch ist man denn da? Kann man da überhaupt noch objektiv bleiben? Ist man da nervöser als sonst bei so einer Übertragung?
Nervöser bin ich nicht bei so einer Übertragung, aber man muss natürlich ganz anders sein. Das ist das Entscheidende daran. Sonst bist du ein schlechter Reporter. Natürlich schlägt dein Herz für deine Mannschaft. Und wenn du jetzt ein Sturmspiel überträgst und Sturm gewinnt dieses Spiel und spielt sehr gut, dann bist du lauter, dann bist du schriller, dann erzählst du noch ein bisschen mehr, dann machst du mehr Lärm, auch als Kommentator. Wenn sie diese Spiele aber verlieren, dann bist du viel kritischer als sonst bei einer anderen Mannschaft, die da eigentlich eher wurscht ist. Und daher ist dein Herz schlägt für eine Mannschaft natürlich, aber du bist, wenn sie schlecht spielt, auch viel kritischer. Und daher ist es auch etwas, dass man objektiverweise sagen muss, wenn einer ehrlich zuhört, muss er sagen, ja, der Seger war eigentlich auch bei Sturm ganz schön kritisch. Und ich habe zum Beispiel oft erlebt, wo nachher Sturmfans mir dann gesagt haben beim nächsten Spiel, wenn ich dort bin, ich sage, Ja, hören Sie mal, wieso haben Sie so schlecht über uns geredet? Ja, sag ich, weil ihr schlecht gespielt habt. Das ist ja relativ einfach gewesen. Also, meine Aufgabe als Reporter ist es, natürlich objektiv zu sein, national weitgehend objektiv, international brauchst nicht objektiv sein, weil international sind ja alle dafür, für die internationalen Erfolge, die man macht. Nicht? Da kann man auch unobjektiv sein.
Wie waren denn so die Spieler von damals, die man heute ja noch kennt? Ich meine, man weiß heute noch, Rheinmeier, Vastic, dann auch Haas, der kurz weg war, dann auch wieder gekommen ist, genau in der Saison und nach der Winterpause auch dann wieder gespielt hat und die zwei Tore gegen Athen geschossen hat. Man, heute wirken ja Fußballer oft sehr abgeschirmt, sehr sozusagen Ding. Waren die noch so ein bisschen nahbarer in der Zeit? Hat man zu denen noch ein bisschen mehr Draht gehabt oder waren die eigentlich nicht so greifbar?
Also, wenn ich das erzähle, da werden sich manche meiner sogenannten Nachfolger und jungen Reporter heute wundern. Für mich war es überhaupt eine Selbstverständlichkeit, dass ich in der Krumm in die Kabine gegangen bin vor dem Spiel. Ich war in der Kabine mit den Spielern drin und wir miteinander uns unterhalten. Der Trainer war draußen, aber ich war drinnen und habe alle gut gekannt. Und es war dann eine Selbstverständlichkeit. Jeder hat dich gekannt, du hast alle gekannt. Man hat sich gut verstanden und natürlich, wenn sie jetzt gerade zweimal schlecht gespielt haben, hast du vielleicht vermieden hineinzugehen jetzt beim nächsten Spiel. Aber wenn sie erfolgreich waren, haben sie dich gefeiert als Reporter und haben selber gejubelt. Nein, es war damals ein ganz anderer persönlicher Kontakt. Heute ist es undenkbar, ist nicht mehr möglich, dass ein Reporter jetzt in die Kabinen geht und dort sich hinsetzt neben den Mittelstürmer oder neben den Tormann und sagt, du, was will man heute machen und so. Ja, es war schon eine ganz fantastisch tolle Zeit.
Ja, von der Krumm dann ins damals noch Schwarzenegger Stadion übersiedelt. Auch das war ja, muss man ja auch immer, wenn man sich zurückerinnert, auch die Ära Osim hat noch in der Krumm begonnen mit dem damals, haben sie ja da noch geholt, den Giuseppe Giannini einmal, dem sie überhaupt verschwiegen haben, dass die Krumm das Stadion ist und ihn zuerst nach Wien gebracht. Und dann
ja, das war ja unglaublich, das war überhaupt eine Geschichte. Ein Fußballer aus Florenz.
Rom hat er immer gespielt. Ja.
Rom hat er gespielt, genau. Er stammt aus Florenz, aber es hat ein Spieler in Rom gewesen. Und wir haben uns auch gedacht, um Gottes Willen, wir genieren uns eigentlich alle. Was wird sich der denken? Ich meine, so ein Häusl, was die Kabine war und so ein kleines Platzerl als Stadion. Aber er hat gespielt.
Er hat dann eine Saison hat er gespielt.
Er hat eine Saison gespielt und er hat anstandslos mitgespielt. Nach einem Jahr ist er wahrscheinlich gerne wieder gegangen, weil es war nicht seine Welt mehr. Es war auch nach seiner Zeit schon ein bisschen.
Ja, natürlich. Und es war auch einer, der, glaube ich, durchaus Fehlgriffe des Herrn Katnick, der halt auch gerne große Namen haben wollte und so weiter. Und
ja, der Hannes wollte natürlich einen Superstar haben, nicht? Einen italienischen Nationalspieler, einen Superstar.
Il Principe, wie er auch genannt wurde, der berühmte Prinz von Rom.
Aber so einer passt dann zu einer Mannschaft nicht. Die Mannschaft ist deshalb von Sturm so stark gewesen, weil in dieser Mannschaft es viele gute Spieler gegeben hat, aber nicht Stars, wie du jetzt erwähnt hast.
Wie den Giuseppe Giannini.
Sondern viele Spieler und die haben sich gut verstanden. Und beim Giannini haben natürlich alle gewusst, was der kriegt.
Ja, eh.
Und haben die Gage von dem natürlich auch vor Augen gehalten und gesagt, der spielt ja gar nicht so gut und der kriegt das Vierfache von uns. Das ist ja ein Witz eigentlich. War damals ein Spruch, den ich sehr oft gehört habe.
Hat sicherlich auch dazu beigetragen, aber letztlich hat sich dann diese tolle Mannschaft geformt, eben rund um dieses Herz mit den jungen Spielern, Brilasnik, auch Markus Schopp und dann Rheinmeier, Vastic, Haas, auch Kotzian, der dann eine große Rolle auch in dieser Saison, viele Tore geschossen in der Champions League auch, also tolle Mannschaft gewesen, auch tolle Zeit von Sturm, auch zweimal Meister geworden. Sturm wurde dann später auch noch Meister, muss man sagen, auch unter dem Trainer, der damals in der Saison sogar noch manchmal gespielt hat, Franco Foda, ja, hat zumindest in Feyenoord noch gespielt gegen Rotterdam im entscheidenden Spiel. Wenn du heute so ein bisschen an Sturm denkst, wir reden jetzt nicht über den GRK, machen wir sicher auch einmal, wir reden auch nicht über die ganzen frühen Sturmjahre mit Jurten und Bojo Bako, da müssen wir vielleicht auch einmal eine Sonderfolge von dem Podcast machen. Gehst du selber noch ins Stadion? Verfolgst du Sturm? Ärgerst du dich heute noch genauso, wenn sie verlieren? Und kennen dich Leute auch noch, wenn du ins Stadion gehst?
Im Stadion kennen mich noch viele Leute, weil ja zum Fußball auch viele Ältere gehen. Und ich sage so eine Generation ab 30 plus, die kennen mich unter 30 kaum mehr, weil sie mich eigentlich nie gehört haben im Fernsehen, weil sie das nicht erleben durften. Aber es gibt noch sehr viele und es soll sich gar nicht man sich täuschen lassen, wie viele ältere Menschen eigentlich heute noch immer zum Fußball gehen und sich das anschauen, weil das ist für sie was Besonderes. Und auch für mich ist heute, wann immer ich Zeit habe, und das ist meistens der Fall, und muss ich meiner Frau dann sagen, tut mir leid, heute können wir keinen Ausflug machen, weil heute spielt Sturm. Zum Beispiel spielen sie am Abend, dann geht's eh, aber am Nachmittag ein entscheidendes Spiel ist, dann gehe ich hinunter in die Gruben und verfolge dieses Spiel und freue mich, wenn sie gut spielen und ärgere mich, wenn sie schlecht spielen, nach wie vor wie früher, da hat sich nichts verändert.
Ja, gibt auch einigen Grund momentan ein bisschen zum Ärgern, ja, nach aber auch starken Saisonen muss man sagen, dass sie jetzt noch zweimal Meister geworden sind. Hat man auch nicht gedacht, dass man diese Siegeserie von Salzburg beendet. Ist eigentlich auch unglaublich, muss man sagen. Müssen wir, glaube ich, auch noch gesondert einmal besprechen. Gibt es abschließend noch irgendetwas, was dir zu dieser Champions League-Saison, zu dieser großen Ära von Katnig, Vastic, Osim noch einfällt? Irgendeine Geschichte, irgendeine Anekdote? Sonst beschließen wir diesen Podcast auch wieder.
Ja, es war für alle, die mit dem Fußball zu tun hatten in Graz und die Fans waren von Sturm vor allem. Es war das größte Fußballwunder, das man je erlebt hat in der Ära von Sturm, nämlich in der Champions League so aufzusteigen und die nächste Runde zu erreichen und in drei Heimspielen keinen einzigen Gegentreffer zu kassieren. Und das war auch eine Leistung. Also ich sage Respekt, meine Herren, die ihr da alle gespielt habt. Ich bin dankbar dafür, dass ich das übertragen durfte.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Das war sie auch schon, die 5. Episode. Die erste über Sturm, versprochen, wird nicht die letzte über Sturm Graz sein. Und auch den GAK, den werden wir auch noch behandeln. Letztlich hat auch der GAK eine illustre Geschichte mit sehr tollen Trainern. Vielleicht machen wir Adi Pinter eines Tages noch. Das ist auch natürlich ein ganz tolles Kapitel im österreichischen Sportgeschichte. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, habt vielleicht auch ein paar neue Sachen erfahren, habt euch zurückerinnert an diese große Zeit, als der Grazer Fußball in Europa für Furore gesorgt hat. Hinterlasst uns gerne Kommentare, Bewertungen. Wir sind auf Instagram unter norwegerbully.at. Wir sind im Internet auf norwegerbully.at, podcast@norwegerbully.at, da könnt ihr uns schreiben, wir beantworten eure Fragen. Wenn ihr etwas berichtigen möchtet, auch das gerne immer uns schicken. So, und in 2 Wochen gibt's eine neue Episode und in der klären wir eine ganz interessante Frage. Warum heißt dieser Podcast eigentlich Erinnerungen eines Norwegerbullys? Und warum hast du auch heute, wenn du mir gegenüber sitzt, immer noch einen Norweger-Pulli an? Aber das hört ihr das nächste Mal bei Erinnerungen eines Norweger-Pullis. In diesem Sinne, auf Wiederhören und auf Wiedersehen und ciao und danke fürs Zuhören.
Auf Wiederhören, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Cut. Wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.